Ich lese uns den Predigttext aus dem 2. Petrusbrief, dem 1. Kapitel, dort die Verse 15 bis 19. Der Apostel Petrus schreibt dort: Ich will mich aber bemühen, dass ihr dies allezeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt. Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Soweit Gottes Wort. Es geht wieder mal darum, dass wir erinnert werden sollen. Wir sollen erinnert werden, dass das Evangelium von Jesus Christus nicht eine Erzählung ist, nicht ein Mythos, sondern eine Realität. Und diese Erinnerung musste zu allen Zeiten immer wieder neu ausgesprochen werden. Wir haben ja den Wochenspruch gehört aus dem Propheten Jesaja: Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das soll ja nicht nur ein Wort sein, das einst in der Vergangenheit erlebt worden ist, sondern ein Wort, das immer wieder erlebt werden soll. Das Evangelium ist lebendig in Jesus Christus, und dieses Leben soll den Gläubigen immer wieder bewusst werden. Wir leben und reden nicht von einem historischen Jesus, einem Jesus der Vergangenheit, sondern einem Jesus der Gegenwart und auch der Zukunft. Der Apostel Petrus, schon zu der damaligen Zeit, schrieb diesen Brief an die ersten Gläubigen, an die gläubigen Gemeinden, darum, weil es ja doch ein Leben in dieser Welt gab und auch heute gibt, was eine ganz andere Sprache spricht. Eine Sprache, die überhaupt nichts mit der Bibel zu tun hat, mit Gottes Wort. Eine Sprache, die sogar Gott leugnen will, falls es ihn gibt, so denken viele. Und dieser Wind dieser Sprache weht auch um die Christengemeinde. Und mittendrin soll die Gemeinde festbleiben. Auch wir heute hier sollen festbleiben im Glauben an Jesus Christus. Glaube ist nicht nur ein Fürwahrhalten einer Sache, sondern Glaube an Jesus ist lebendig und kraftvoll. Und Petrus schreibt hier: Wir haben es euch kundgetan, nämlich was die Kraft ist. Die Kraft Jesu, die Kraft des Glaubens, die Kraft des Evangeliums und auch von der Zukunft des Herrn Jesus haben wir geredet. Es geht also um den lebendigen Glauben. Es geht darum, dass es keine Fabeln und Mythen sind, was uns die Bibel berichtet. Und es geht darum, dass der lebendige Glaube auch kraftvoll ist, Zeugnis zu geben durch Wort und durch Dasein, durch Leben in dieser Welt. Zu aller Zeit standen die Gläubigen schon von Pfingsten an, die Apostel und alle Gemeinden, in der Erwartung der Wiederkunft ihres Heilandes. Und zwar nicht nur von der Zeit her, so wie wir das heute oftmals sagen: Ja, wir leben in der Endzeit, die Zeit ist fortgeschritten und darum wird Jesus bald wiederkommen. Sondern sie lebten in der Erwartung der Wiederkunft Jesu vom Herzenszustand her. vom Herzenszustand, dass er jetzt, dass er heute kommen sollte. So wie es auch der Apostel Paulus im Philipperbrief schrieb, von sich und seiner Erwartung, Jesus zu sehen. Christus ist mein Leben und Sterben ist mir Gewinn. Und dann sagt er weiter, wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich erwählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Eine Hoffnung auf die Begegnung mit Jesus, dem Erlöser. Eine Herzenserwartung, nicht eine Erwartung nach Zeitabläufen. Und so fragten auch die Jünger Jesus einst zu Jerusalem, wann wird denn deine Wiederkunft sein? Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Wann kommst du wieder? Wir erwarten es. Und nach Pfingsten oder schon im Laufe dieses Pfingstgeschehens, was sich anbahnte, fragten die Jünger Jesus dann auch, wirst du zu dieser Zeit dein Reich aufrichten? Wir wollen das gerne. Wir wollen nicht 2000 Jahre warten, so sage ich das mal heute im Rückblick gesehen. Denn es sind ja 2000 Jahre her. Nein, wir wollen es jetzt. Wir wollen es heute. Wir leben in der Realität dieser Wiederkunft deiner Herrlichkeit. Wir möchten, dass du bei uns bist, mitten unter uns bist. Wirst du dein Reich jetzt aufrichten? Und so schrieb es auch der Apostel Paulus an die Gläubigen in Korinth. Und er sagt, ihr habt ja genau dieselbe Haltung. So steht es in Kapitel 1, Vers 7. Ihr habt überhaupt keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Was ist unter euch vorhanden? Ihr wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Nur darauf wartet ihr. Das ist lebendiger Glaube. Und Petrus wusste, dass er ja bald von dieser Erde weggenommen werden würde. Er sagte, ich weiß, der Herr hat es mir offenbart, dass ich meinen Leib bald ablegen werde. Und ich muss jetzt Fleiß tun, um euch das mitzuteilen, dass der Glaube lebendig sein muss. Dass ihr das, was wir, so wollte er sagen, euch gepredigt haben, bei euch bleibt. Dass ihr nicht zurückfallt in die Hoffnungslosigkeit und in die Trägheit des Glaubens. Dass ihr nicht zurückfallt in das natürliche Leben und denkt, das sei alles, was ihr hier erfahrt in dieser Welt, sondern dass ihr bleibt bei der Offenbarung Jesu Christi. Denn er wusste ganz genau, dass der Widersacher, so schreibt er ja auch in seinem Brief, umhergeht wie ein brüllender Löwe und allen einflüstert, nimm es bitte nicht so genau, Jesus kommt auch noch lange nicht, kümmere dich erstmal um dich selbst. Mach erstmal, was dir Spaß macht. Genieße erstmal das hiesige Leben. Was dann kommt, das werden wir schon noch sehen. Das sind die Einflüsterungen des Widersachers. Petrus wusste es durch den Heiligen Geist. Auch an die Thessalonicher schrieb ja der Apostel Paulus, dass es so wunderbar ist, dass sie in der Erwartung der Wiederkunft ihres Heilandes stehen. Und das soll auch heute in unserer Zeit vorherrschen. Im ersten Kapitel, Vers 9 und 10. Die anderen Leute, so schreibt hier der Apostel, berichten von uns, dass wir zu euch gekommen sind, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern und zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Und sie berichten uns, in welcher Haltung ihr lebt, nämlich zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von den zukünftigen Zorn errettet. Das haben die Leute berichtet. Da sind Menschen, die stehen in einer Erwartung auf die Wiederkunft ihres Heilandes, in der Erwartung, ihm zu begegnen, ihm begegnen zu wollen. Hier gibt es keine Zwangsabrufung oder Zwangs in den Himmel Einweisung, sondern eine freudige Herzenserwartung. Jawohl, Herr, komme du bald. Die anderen Apostel, denen ging's genauso. Johannes, er schrieb auch in seinem Brief, ach, wir freuen uns darauf, Jesus zu sehen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Wir freuen uns darauf. Und so auch in diesem Abschnitt der Apostel Petrus. Ich weiß, dass ich bald meine Hütte ablegen werde. Darum will ich euch erinnern. Erinnern daran, dass das Evangelium kein Märchen ist, sondern eine Lebenskraft für all die, die darauf eingehen. Darum nutzt die Zeit, kauft sie aus, lebt darin für euren Herrn, so wollte er sagen. Petrus wollte also die Gewissheit und das Geheimnis des Glaubens, und es ist ja auch ein Geheimnis, das müssen wir uns heute Morgen wieder neu sagen, für diejenigen, die Jesus nicht kennen, ist es ja noch ein Geheimnis. Und wir beherbergen im Glauben dieses Geheimnis, das aber immer wieder gefestigt werden soll. Was soll denn in diesem Geheimnis pulsieren? Was wollte der Apostel hier sagen? Ja, über euch soll die Herrlichkeit des Herrn immer wieder aufgehen. Und da hat er am Anfang dieses Briefes, dieses Kapitels geschrieben, was alles im Leben der Gläubigen so vorkommt. Nämlich, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Alles, alles. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Das ist Evangelium. Anteil bekommen an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. Ihr habt ein neues Leben, und dann wird aufgeschrieben in 7 Punkten, was alles geschenkt worden ist. Lasst es euch im Herzen sein oder wendet alle Mühe daran, schreibt ihr, und zeigt in eurem Glauben Tugend. Und in der Tugend Erkenntnis, dann Mäßigkeit und Geduld, das habt ihr alles geschenkt bekommen, Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe. Das soll sichtbar sein, das ist der gegenwärtige, lebendige Glaube. Und in der brüderlichen Liebe, die Liebe zu allen Menschen, das ist Evangelium. Die Liebe zu allen Menschen. Denn wo dies reichlich bei euch ist, wird euer Glaubensleben nicht faul sein. Ihr tappt nicht im Dunkeln, sondern ihr lebt im Licht. Die Herrlichkeit des Herrn, der Glanz der Herrlichkeit geht dann immer wieder auf über euch. Das ist euer neues Leben. So will der Apostel Petrus sagen und sagt, jetzt weiß ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Darum erinnere ich euch daran. Haltet daran fest, dass euch das nicht geraubt wird. Wir werden also gleicherweise aufgefordert, durch den Geist Gottes das wichtige Zeugnis der Erlösung, das durch Jesus Christus allein geschehen ist, das Zeugnis, das uns auch gegeben ist im Herzen, was uns anvertraut ist, auch anderen zu zeigen und mitzuteilen. Sei es in der Familie, sei es am Arbeitsplatz, sei es in dem Haus, wo wir wohnen, sei es im Tagesgeschehen, wo wir Menschen begegnen. Wir haben einen Schatz, der sichtbar, spürbar und hörbar sein soll. Tut Fleiß, dass ihr das festhaltet und auch weitergebt. Manches Kind, und das haben wir auch in der Vergangenheit schon erlebt, erinnert sich plötzlich an die Gebete der gläubigen Großmutter oder Mutter. Ja, sie hat immer für mich gebetet. Nun ist sie nicht mehr in dieser Welt, aber die Gebete wurden erhört. Und ich durfte auch meinen Heiland finden. Ich wage zu behaupten, dass viele auch unter uns hier sitzen, die aufgrund dieser liebenden Gebete der Voreltern Jesus kennenlernten. Vielleicht erst nachdem sie abgerufen worden sind. Ein Bruder aus der Bäckerarbeit hat uns das mal berichtet. Er war immer ein Störenfried in den Gottesdiensten. Er war rebellisch gegen seinen Vater. Und er machte einen besonderen Krach, wenn er in die Versammlung kam, um seinem Vater eins auszuwischen. Und sein Vater hat immer gebetet und seine Mutter für ihn. Und als dieser Vater beerdigt worden ist, am Grab hat er sich bekehrt, der Sohn, und wurde selber ein Zeuge Jesu, berief Versammlungen ein und berichtete von dem Heil Gottes in ihm. Gebete der Eltern. Vielleicht wird auch mancher Nachbar eines Tages daran denken, da war doch eine Frau, da war doch ein Mann, die mir Gottes Wort gegeben haben, ein Traktat gegeben haben, ein neues Testament geschenkt haben. Ja, jetzt will ich doch mal darin lesen. Unser Glaube soll Frucht tragen und er kann Frucht tragen, weil Jesus selber dabei ist. Darum schrieb auch Paulus selbst an den Timotheus, einen wunderbaren Glaubensbruder, von dem wir ja lesen, dass er noch relativ jung war, aber doch in der Gemeinde ein gutes Zeugnis ablegen konnte. Und Paulus ermahnte auch diesen und sagte, halte im Gedächtnis Jesus, bleib dabei, lass dich nicht irre machen, halte fest an Jesus Christus, der auferstanden ist von den Toten aus dem Samen Davids. Das Evangelium berichtet das. Bleibe dabei. Und wir können uns vorstellen, dass auch so ein junger Mann wie Timotheus mancherlei Anfechtung hatte. Durch seine Altersgenossen in seiner Umgebung, die ihn vielleicht als etwas hinterweltlich bezeichneten. Sie kehrten sich vielleicht von ihm ab, wollten mit ihm nichts mehr zu tun haben, mit diesem Frommen. Und andere verspotteten ihn vielleicht. Paulus sagt, halte fest an Jesus Christus. Evangelium ist lebendig. Jesus ist auferstanden von den Toten. Lass dich stets daran erinnern, was Jesus für dich getan hat und wozu er das tat, was er getan hat. Und wie seine Tugenden sind, die dir geschenkt worden sind. Was tat Jesus? Er nahm unsere Schuld auf sich. Er stellte sich hin und sagte, ich bin derjenige, der den Tod verdient. Ich habe unzählig viele Sünden auf mich geladen. Das tat Jesus für dich und mich. Er nahm deine Schuld, legte sie sich auf. Er nahm meine Schuld, legte sie sich auf und sagte, jetzt muss ich getötet werden. Jetzt bin ich der, der den Tod verdient, damit die anderen frei sind. Und so ging er ans Kreuz auf Golgatha, ließ sich dort annageln, starb dort, hatte aber das Ziel schon vor Augen, ich werde auferweckt von den Toten. Dreimal hat er es seinen Jüngern schon gesagt, dass wohl das eine geschieht, die Abnahme der Sünde von allen Menschen auf sich, den Tod dafür zu schmecken, aber auch von den Toten wieder aufzustehen und ewig zu leben. Wir sollen daran denken, was Jesus für uns tat. Und warum er es tat? Nur um uns zu entlasten von unserer Schuld, dass diese Schuld uns nicht mehr anklagen kann, dass sie nicht als Stolperstein uns im täglichen Leben liegt, auf dem Wege, den wir gehen sollen? Nein, er tat es, um ein ganz neues Leben für uns aufzublättern, ein Leben, das in die ewige Herrlichkeit des himmlischen Vaters mündet. Ein Leben, das neu in uns pulsiert. Und das will Petrus hier sagen in seinem ersten Brief. In dem zweiten Brief, wo er sagen will, ich will euch daran erinnern, das Evangelium hat euch ein neues Leben geschenkt. Ein neues Leben, was angebunden ist an die ewige Herrlichkeit. Und daraus sollt ihr jeden Tag schöpfen. Mit diesem neuen Leben sollt ihr jetzt durch die Zeit gehen, dass dieses neue Leben erkannt wird. Wir sollen daran erinnert werden, was Jesus für uns tat, wozu er es tat, und erinnert werden an sein Wesen, das in diesem neuen Leben pulsiert. Wir lesen ja da etwas auch in der Schrift, wie sich das äußert von der Frucht des Heiligen Geistes. Es ist der Geist des himmlischen Vaters. Was steht da drin? Da steht zum Beispiel Liebe drin. Da steht Friede drin. Freude drin. Das sind diese Eigenschaften, die uns täglich erfüllen sollen. Dankbarkeit, Sanftmut, Geduld, das sind ja alles Dinge, die uns eigentlich fremd waren, die wir vielleicht versuchten aufblühen zu lassen, aber vergebens. Sie hatten keine Tragkraft. Das ist das Neue, was uns geschenkt ist. Und darin sollen wir stehen. Ja, der Apostel Petrus, und wir denken vielleicht, es sei überflüssig, bekannte, wir sind doch keinen Märchen oder Fabeln gefolgt. Hätte er das sagen müssen? Offenbar ja. Er musste es sagen, weil viele, auch von den Gläubigen, wieder ihren Blick auf das zeitliche, weltliche Leben richteten und meinten, ist es vielleicht nicht doch der wahre Lebensinhalt? Wir sind doch keinen klugen Fabeln gefolgt, sondern wir reden von dem, was wir erlebt haben. Wir reden von dem, was wir gesehen haben. Wir reden von dem, was wir gehört haben. Wir haben uns nichts ausgedacht. Und liebe Geschwister und Freunde, auch wir sollen so leben, nicht indem wir uns etwas einreden, etwas ausdenken, sondern in der Erfahrung mit Jesus Christus. Und dann berichtet der Apostel davon, dass der Herr mit dreien seiner Jünger auf einen Berg ging. Wir glauben, dass es der Tabor gewesen sein kann. Steht ja nicht in der Bibel. Aber auf einen heiligen Berg, so wird das hier genannt. Und dort geschah etwas Unglaubliches, Wunderbares. Etwas, was man nicht übersehen konnte. Jesus wurde plötzlich vor ihren Augen, Petrus, Jakobus und Johannes, verklärt. Er bekam ein weißes Lichtgewand. Er war so hell und klar, dass er gar nicht mehr optisch gesehen in diese materielle Welt passte. Und dann kam hinzu, dass plötzlich zwei Gestalten dort erschienen, Mose und Elia. Warum gerade diese? Durch Mose, so lesen wir in 2. Mose 20, wurden die Gebote gegeben. Du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Und die vielen Gebote und Anweisungen, Maßstab des lebendigen Gottes zum wirklichen, wahren Leben. Und daneben stand dann Elia. Was ist das für ein Bild? Wir lesen von Elia, dass er sichtbar vor den Augen des Elisa im feurigen Wagen gen Himmel geholt worden ist. Ein Mensch, der symbolisiert die Aufnahme all derer, die an den lebendigen Gott glauben, in die himmlische Herrlichkeit. Maßstab Gottes auf der einen Seite durch Mose, Erlösung in Ewigkeit, Bild Elia. Jesus in der Mitte, ich bin der Anfang und das Ende. Ich erfülle alles, wollte er damit sagen. Ich erfülle das Gesetz, ich bin gekommen, nicht aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und alle, die an mich glauben, werden nicht sterben, sondern in Ewigkeit leben, aufgenommen werden in die Herrlichkeit. Und dann kam diese Wolke, die überschattete alle. Mit anderen Worten, hier ist die Botschaft des Evangeliums, ihr sollt mit hineingenommen werden. Und Petrus war so überwältigt davon, dass er sagt, hier bleiben wir. Wir wollen dir, Herr, eine Hütte bauen, Mose und Elia. Hier bleiben wir. Hier ist es gut sein. Das ist Evangelium und hier verstehen wir jetzt die Worte des Apostels, dass er sagt, daran will ich euch erinnern. Wir haben dasselbe erlebt. Wir reden nicht von etwas, was wir uns einbilden, was wir angelernt haben, was wir studiert haben, sondern was wir erlebt haben, was wir wissen. Und so sollen auch wir in diesem Wissen der Neugeburt bleiben. Auch später berichteten die Evangelisten und die Apostel, wo sie auftraten, dass sie nur von dem reden, was sie erlebt haben. Sie wollen den Leuten nichts aufschwatzen. Keine Frömmigkeit, keinen nebulosen Glauben, sondern handfestes Evangelium. Im Lukas-Evangelium gleich am Anfang schreibt ja der Lukas und sagt, ich habe das von den Aposteln auch gehört und die haben es gesehen und das schreibe ich auf. Oder Apostelgeschichte 1,3. Jesus ist uns lebendig erschienen. Er ist Realität. Davon reden wir. Und Johannes, der in seinem ersten Brief schon gleich am Anfang bezeugt, alles, was wir gehört und gesehen haben und angefasst haben, nur davon reden wir. Wir erzählen euch nichts, was wir glauben oder uns einbilden. Das ist kein Evangelium. Evangelium ist nur das, was real ist. Und hier merken wir, liebe Geschwister, dass wenn wir in unserem Alltag leben, oftmals von Bildern der Zeit eingeholt werden sollen. Diese Bilder der Zeit möchten das wunderbare Evangelium, die Neugeburt in unserem Herzen überschatten und verdunkeln. Aber wie war der Wochenspruch? Der Wochenspruch verhieß, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das steht uns allen zu. Darum ergänzte Petrus und sagte, wir haben seine Stimme selber gehört. Die Frage ist ja, haben wir noch dieses persönliche Zeugnis in uns? Oder reden wir nur von dem, was da irgendjemand mal gesagt hat? Dass jemand sagt, da gibt es Gott. Ja, da gibt es auch den Sohn Gottes, hat der erzählt. Könnte doch stimmen. Kann ich ja mal versuchen, dran zu glauben. Oder weißt du es in deinem Herzen? Hast du ihn erlebt? Hast du ihn erfahren? Lebst du aus dieser Erfahrung? Wer nicht aus Gott geboren, geht ewig einst verloren. So heißt es in einem Lied. Drum höre es wahrlich. Wer dort geht ein, muss von Neuem geboren sein. Der muss diese Erfahrung gemacht haben. In einem Beispiel habe ich gelesen, dass ein Mann, ein Kritiker des Evangeliums zu einem anderen, mit dem er ins Gespräch kam, einem Christen, sagte, nach allem haben Sie doch eigentlich gar nichts, darauf Sie sich mit Gewissheit verlassen können. Ich kann Ihnen den Beweis liefern, dass Ihre Bibel gar nicht authentisch ist. Ja, nun stand der Gläubige erst mal da. Er sagte dann als Antwort: Ich bin kein Gelehrter und kann auf Ihre Fragen nicht antworten, aber ich glaube an den Herrn Jesus Christus und ich habe solch eine Veränderung in meinem Wesen und in meinem Charakter erfahren und ich empfinde solche Freude und solchen Frieden im Glauben, dass ich wünschte, Sie kennen meinen Heiland auch. Also er gab gar nicht groß Antwort auf diese Diskussionsfragen des Angreifers, sondern berichtete nur von dem, was er selber lebt und erlebt. Daraufhin antwortete der Kritiker: Da haben Sie mich jetzt schachmatt gesetzt. Darauf kann ich nicht antworten. Wenn wir wissen, was durch die Gnade in uns gewirkt ist, und wenn wir die erhaltene Kraft dieser Gnade kennen, können uns die Feinde Christi nicht überwinden. Die völlige Gewissheit des Heils macht selbst den Teufel zu Schanden. Darum brauchen wir dieses feste Zeugnis des Evangeliums. Keine Fabeln. Nein, es ist Realität. Und die Verheißungen auch in der Offenbarung lauten ja immer wieder: Wer überwindet, wer daran festhält, der wird so reich beschenkt, das kann er gar nicht fassen. Er kriegt ein neues Kleid, er kriegt die Gerechtigkeit, er kriegt einen neuen Namen, er wird als Pfeiler fest eingebaut im Tempel Gottes, er wird Vollmacht haben, über die Heiden zu regieren. Er wird mit mir, spricht der Herr, auf meinem Stuhl sitzen. Wer überwindet, wer an dieser Realität des Lebens festhält. Kraft und Zukunft Jesu. Das neue Leben soll nicht nur im Gedächtnis des Gläubigen bleiben, sondern sich aktiv auswirken. Das Evangelium, so schreibt der Apostel, ist eine Kraft, eine verändernde Kraft. Und diese Kraft sollen wir erleben. Wenn das Evangelium uns nicht verändert, dann brauchen wir es nicht. Es muss uns verändern. Es will uns verändern. Wir wollen diese Veränderung. Wir wollen das Geschenk vom Himmel her. Darum haben wir desto fester das prophetische Wort. Prophetisches Wort ist nicht nur ein Wort der Erfüllung, was im Alten Testament über die Werdegänge Israels gesagt wird als sichtbares Volk, sondern prophetisches Wort ist auch das, was in Zukunft die Gläubigen erreichen wird. Die Überwindungsverheißung. Ihr werdet bei mir sein alle Zeit. In diesem Erleben des Glaubens haben wir dieses prophetische Zukunftswort fest in unserem Herzen. Und dieses Wort leuchtet uns von Tag zu Tag am dunklen Ort. Der dunkle Ort wird in der Bibel als das Leben in dieser Welt bezeichnet. In der Welt ist es dunkel. Das Evangelium ist das Licht. Es leuchtet uns in dieser dunklen Welt, richtet die Hoffnung in uns auf die Wiederkunft Jesu und schenkt uns immer wieder Gewissheit. Gottes Wort ist wahr. Es trügt nicht. Jesus hält, was er verspricht. Ich habe noch ein Zeugnis gelesen, das möchte ich gerne uns noch teilhaben lassen daran, von einem Nikola Vollkommer. Das Wort Vollkommer, vielleicht, ich wünsche ihm, ich denke, nach dem, was er da geschrieben hat, dass er auch in Christus vollkommen ist. Er sagt, im Blick auf das, was wir hier in dieser Welt erleben, die Finsternis und auf der anderen Seite das Licht in uns, dass wir beten dürfen. Wir beten und wir erleben Erhörung der Gebete. Aber nicht alle Gebete werden erhört. Zum Beispiel ein junger Mann bittet um eine Arbeitsstelle und bekommt sie. Das Ehepaar bekommt ihr lang ersehntes Kind. Erhörtes Gebet ist etwas Wunderbares. Das Wort Gottes fordert uns auf, solche Gnadenerweisung des Herrn ja zu bezeugen, seine Güte und Versorgung zu feiern. Wir dürfen uns freuen, wenn Gott unsere Bitten auf konkrete Weise erhört. Es gibt aber auch Gebete, die nicht erhört werden, zumindest nicht so, wie wir es uns wünschen. Und dann zitiert er das Gebet unseres Herrn in Gethsemane. Jesus betete doch, nimm diesen Kelch von mir. Hier haben wir es wohl mit einem unglaublich spektakulären Gebet zu tun. Der Sohn Gottes bittet, wenn möglich, dann nimm das von mir, diesen Kelch. Aber das Gebet wurde nicht erhört. Das Gebet wurde nicht erhört, sondern er musste diesen Kelch trinken. Aber was geschah? Und das zitiert hier dieser Nikolaus Vollkommer. Ein Engel kam und stärkte ihn. Wenn dein Gebet auch nicht erhört wird, so wie du es wünschest, sollst du erleben, dass du gestärkt wirst in der gegenwärtigen Situation. Das Flehen, das auf taube Ohren zu fallen scheint, diese Gebete haben es in sich. Wenn Gott meine Bitten erfüllt, lobe ich ihn für den erteilten Segen. Wenn nicht, bin ich herausgefordert, ihn um seinetwillen, nicht um des Segens willen, zu suchen. Meine Motive werden geprüft, worum es mir wirklich geht. Um die Unversehrtheit meines Lebens oder um die Ehre Gottes? Um mich oder um ihn? Um die Befriedigung, die diese Welt anbietet oder um die Erfüllung, die nur Gott selber, seine Person, seine Nähe bieten kann? Erhörtes Gebet bewirkt Freude. Unerhörtes Gebet bewirkt Christusähnlichkeit und lehrt mich, auf Gott selber zu setzen, nicht auf seine Taten. Über dir geht auf die Herrlichkeit des Herrn. Daran wollte uns Petrus erinnern und sagt, ich werde bald nicht mehr unter euch sein. Aber das müsst ihr festhalten. Jesus ist auferstanden von den Toten. Er ist das Licht in euch, das neue Leben. Er leuchtet euch durch diese Erdenzeiten durch, den Weg macht er hell und ihr werdet beschenkt von Tag zu Tag. Bleibt nur fest, denn das prophetische Wort auf die Zukunft hin wird sich auch in eurem Herzen fest etablieren und dann sichtbar erfüllen. Habt einen gefestigten Glauben. Amen.